Liebe Literaturbegeisterte, schön, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Es hätte vielleicht nur ein paar mehr sein können. Aber schon so ein kleines, feines Völkchen, wo wir hin. In Vertretung von unserem Vorsitzenden Markus Armbruster, von dem ich Sie grüßen darf und der heute leider verkältet ist, mache ich heute die Begrüßung. Wir, der historische Verein Schindach-Schenkezell und die VHS, wir freuen uns sehr, dass wir diese Veranstaltung haben. Und es ist einfach immer ein besonderes Schatzkästlein und ein Highlight in unserem Jahresprogramm, das literarische Gespräch. Lieber Günther, lieber Wolfgang, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen auch. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass ihr uns heute Abend wieder an eurem umfangreichen Wissen teilhaben lasst. E.T.A. Hoffmann, ich habe keine oder ganz wenig Ahnung von diesem Schriftsteller. Es ist heute das 12. literarische Gespräch bei uns in Schildach und ich bin stolz drauf. So viele literarische Gespräche haben die zwei Protagonisten hier nirgends anders als in Schildach gemacht. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf. Und das schlägt sich auch in dem nieder, dass immer nur eine Option offen ist, nämlich unser Bürgermeister Thomas Haas hat ganz offiziell angeboten, wenn der Günter Bendele mal keinen Fahrer findet, er holt ihn ganz persönlich. Was ist Literatur? Ursula und ich, wir gehen in letzter Zeit gemeinsam zum Friseur. Das ist was Schönes.
Ein guter Romananfang.
Genau.
Ein sehr guter Romananfang.
Ja, ja. Und da wartet dann einer auf der andere. Die Ursula ist immer als erstes dran. Und als ich da auf dem Stühle daneben saß, da lag ein Buch. Der Peter Hane. Ist das euer Ernst? Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Und ich wusste, dass Peter Hane schrecklich ist. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, dass ich da mal lese. Und in der Zeit, wo die Ursel sich schneiden lassen hat, bin ich doch immerhin fast auf die Hälfte von diesen Büchern durchgekommen. Und ich kann nur sagen, es war noch schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe. Also, ein Stammtischgerede, wenig belegt, auch nicht besser formuliert wie am Stammtisch. Abgesehen davon, dass unsere Politiker hier wirklich in einer ganz unwürdigen Weise durch den Kakao gezogen wären und in einer Sprache, die wirklich auf der Gasse stattfindet, ist einfach, habe ich mich gefragt, ist das Literatur? Und ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dieses Buch ist auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 gelandet. Allerdings bei Sachbüchern, nicht bei der Belletristik. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber als ich das Ding gelesen habe, und das liegt beim Friseur, da habe ich zu der Frau, zu meiner Friseurin, der da gesagt, also, das ist unwürdig, dass du dieses Buch hier liegen hast. Dann hat sie zu mir gesagt, ich soll das nächste Mal ein Buch für sie mitbringen, wo ich besser geeignet finde. Und da werde ich dran arbeiten.
Bitte auf, Mann. Bitte auf, Mann.
Was? Und die Frage ist für mich, was ist Literatur? Ist sowas Literatur? Dann muss ich sagen, armes Deutschland. Und zwar mehr wegen der Literatur als wegen der Ampelkoalition. Und da kann man schon auch einiges kritisieren. Da bin ich ganz d'accord, aber das ist wirklich. Und das frage ich euch auch euch heute Abend. Was ist Literatur? Der E.T.H. Hoffmann, ihr werdet ihn uns heute Abend vorstellen und ihr werdet da vielleicht auch was zu dem Thema sagen können. Und da freue ich mich jetzt drauf. Und gebe euch jetzt das Mikrofon. Dankeschön.
Also Micha, ich versuche eine Antwort zu finden. Du hattest schon angesprochen und mir ging es tatsächlich so im Frage. E.T.A. Hoffmann, machen wir als nächstes mal. Sagt mir nichts, kenne ich nicht. Ja. Das wisst ihr vielleicht nicht, der E.T.A. Hoffmann ist neben Goethe eigentlich der einflussreichste Mensch gewesen, ja, weltweit.
Da kommt der Goethe nicht mit.
Er sagt, da kommt der Goethe nicht mit. Also ich würde das ein bisschen relativieren, aber es ist tatsächlich so, also E.T.A. Hoffmann wird in einem Atemzug mit dem Goethe genannt. Wenn man zum Beispiel den Einfluss in Frankreich oder den Einfluss, den er zeitlang gehabt hat, in Russland, also viele russische Schriftsteller, da kommen wir noch dazu, sind auch von E.T.A. Hoffmann beeinflusst. Also E.T.A. Hoffmann gehört zu den sogenannten Romantiker, genauer gesagt zu den Spätromantiker. Es ist die Berliner Romantik gewesen, die streng unterschieden wird von der früheren Romantik, vor allem der Frühromantik. Das ist vor allem Novalis gewesen, das sind die Schlegels gewesen. Übrigens nebenbei bloß als Schmankerl, die Romantiker haben die erste WG gehabt damals. Die haben einfach zusammen gewohnt, wie man heute so schön sagen würde, in wilder Ehe zum Teil. Ja, also das ist wirklich wild gewesen, das war nicht schön für die damaligen Spießbürger. Also E.T.A. Hoffmann ist einer der bedeutendsten Romantiker gewesen. Der Heinrich Heine, den ich heute Abend öfters zitieren werde, also der hat einmal gesagt, also neben Novalis ist der E.T.A. Hoffmann der bedeutendste Romantiker. So viel vielleicht zum Einleitenden. Jetzt ganz geschwind noch was zur Biografie, ganz kurz. Man sollte wissen ungefähr, mit wem man es zu tun hat. Also E.T.A. Hoffmann wurde 1776 geboren. Es ist ein bisschen eine traurige Geschichte. Günter Bendele hat es vorher schon angedeutet. Also er ist einer von den Menschen, denen es zeitlebens schlecht ging. Also bis hin zu seinem Tod. Er ist mit 46 Jahren, das ist relativ früh, ist er gestorben. In der Zwischenzeit hat er ein Riesenwerk verfasst, also er hat Romane, hat Erzählungen geschrieben, also er hat, muss Tag und Nacht geschrieben haben. Wir kommen nachher zu einem Teil, das ist der Goldene Topf. Da heißt die, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, das sind die Vigilien. Das sind so, das schreibt man in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann. Okay, gut.
Aus der katholischen Kirche. Aber das kann man von dir nicht verlangen.
Ja, ich bin evangelisch.
Vigilien, also die Nachtwache eigentlich. Vigilia, die Nachtwache. Und er hat nachts geschrieben, wie der Schiller. Übrigens, der Schiller hat fast nur nachts geschrieben. Er hat zwei Sachen dazu gebraucht. Einen riesigen Eimer voll Kaffee und einen fauligen Apfel. Das ist wahr. Den hat er braucht, den hat er vor sich hingelegt. Der Geruch hat ihn angeregt. So, die Schriftsteller sind schon was komisch und das gehört auch zu dem, was Literatur ist. Kaffee und faulicher Äpfel gehört dazu.
Also 1776 ist er geboren. Als er 3 Jahre alt war, haben sich seine Eltern scheiden lassen. Das ist die erste Erfahrung gewesen, also die er machen musste. Er ist noch, wie er das später dann mal salopp gesagt hat, er ist noch im Haufen von Onkel und Tante aufgewachsen. Also er hat kein richtiges Zuhause gehabt. Er war vollkommen orientierungslos. Er war zum Teil auf sich selber gestellt. Also das muss man einfach so sehen. Also die Einflüsse waren mannigfaltig. Man muss dazu sagen, von seinem Vater hat er einen wichtigen Einfluss gehabt. Der Vater ist Jurist gewesen. Und in diese Fußstapfen ist der E.T.A. Hoffmann auch gegangen. Er war auch Jurist, er war sogar sehr gut als Jurist. Er war dann, der Günter Bendele hat halt gesagt, er war eine Doppel- oder Dreifachbegabung. Also er hat lange nicht gewusst, was er machen soll, neben seinem Jurastudium her. Er hätte schreiben können, er hätte Musik machen können, er war Komponist, er hätte auch zeichnen können, er war ein sehr begabter Zeichner. Er hat lange nicht Maler, ja, aber berühmt worden sind die Karikaturen von ihm, wo er immer so drinnen guckt ist in den langweiligen Gerichtssitzungen und die Leute karikiert hat. Also das ist bekannt, deswegen habe ich Zeichner gesagt. Aber er war natürlich Maler und da ist schon lang geschwankt, was sollte er. Er war als Jurist war er sehr erfolgreich, aber er hat sich überlegt, noch was anderes dazu zu nehmen und hat dann eigentlich auf Anraten von einem Freund, der ein Jude gewesen ist, das ist der, ursprünglich hat er Itzig geheißen und später dann, also unterm, weil die deutsche Name sich geben musste, hat er Itzig geheißen. Unter dem Namen ist er eigentlich bekannter. Der hat ihm sehr zugeraten, doch was zu schreiben. Übrigens, seine erste Veröffentlichung, die hat er in einer Musikzeitschrift veröffentlicht. Das ist eine Erzählung, die heißt Ritter Gluck. Und in dieser Erzählung, da schwankt er noch ein bisschen zwischen der Musik und zwischen dem Geschichtlichen, dem Erzählerischen. Und er ist dann doch, Gott sei Dank, also für uns würde ich sagen, Gott sei Dank, er ist dann doch diesen Weg gegangen.
Wer es nicht weiß, Ritter Gluck, Willibald Gluck, Sie kennen vielleicht diesen bedeutenden
Komponisten.
Willibald Gluck, auf den ist dieser Text geschrieben.
Ja, der war aber zu der Zeit, war der schon lang tot und die Geschichte endet auch mit diesen Worten, ich bin der Ritter Willibald Gluck. Ja. Also der Gluck war eigentlich schon tot, man wusste nicht, was der E.T.R. Hoffmann eigentlich damit sagen wollte, indem er da so einen toten Menschen wieder auferstehen lässt. Aber das hat er öfters gemacht, wir kommen vielleicht noch dazu. Gut, etwas anderes, was auch noch eine Rolle gespielt hat im Vorfeld, der Reinhard Mahn hat uns wissen lassen, dass er sich mordsmäßig aufgeregt hat, weil der E.T.A. Hoffmann ist bekannt unter dem Stichwort E.T.A. Hoffmann. Ja. Weiß nicht, ob Sie das alle wissen, der hat eigentlich Ernst Theodor Wilhelm geheißen. Und dieses A, das steht für Amadeus, das hat er sich erst 1804 hat er sich den Namen gegeben, und zwar aus Verehrung für einen Komponisten, den Wolfgang Amadeus Mozart. Ja. Also den hat er sehr verehrt und wegen dem hat er sich den Namen gegeben. Es war damals in der Zeit, war es ganz kurz noch, war es eigentlich üblich, dass Leute sich andere Namen geben haben, also der Novalis, ich habe ihn erwähnt, also das ist auch nicht sein richtiger Name, er heißt ursprünglich Friedrich von Hardenberg, es ist ein Adeliger gewesen. Oder ein anderer Bekannter ist der Jean Paul, der auch nicht so heißt, der heißt Johann Paul Friedrich Richter. Das war ihm irgendwie zu lange, irgendwann hat er sich dann auch in, als Verehrung für den Jean-Jacques Rousseau, hat er sich dann den Namen Jean Paul gegeben. Gut, also 1776 ist er geboren, dann ist er aber nicht bei den Eltern aufgewachsen, sondern bei Onkel und Tante. Er hat dann sehr früh hat er angefangen zu studieren. Er hat dann, wie das damals eben üblich war, vielleicht wissen Sie das, also auch der Goethe hat mit 16 Jahren hat er schon studiert, war der praktisch mit der Grundausbildung fertig und hat sich nach spezialisiert und hat also in dem Fall auch Juristerei studiert. Aber der E.T.A. Hoffmann, der ist der gleiche Weg gegangen. Er ist auch ziemlich früh fertig gewesen mit dem Studieren und er musste dann so, ich will jetzt die einzelnen Stationen nicht sagen, er hat so alle 2 Jahre hat er so die Stelle gewechselt, ist er woanders hingeschickt worden. Er ist zum Teil ist er strafversetzt worden, also ich habe schon erwähnt, diese Karikature, also er hat während der Gerichtsverhandlung hat er die Richter gemalt und natürlich in einer eindeutigen Pose oder sowas. Ja. Und da ist er dann halt irgendwann mal versetzt worden. Ah, in 2 Tagen. Du korrigierst mich, ja. Das ist das Geschickte, also wenn man zu zweit ist. Ja. Gut, ihr kennt vielleicht noch eine berühmte Vorfahrin, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich muss das jetzt ablesen. Das ist die Ur-Ur-Ur-Großmutter vom E.T.A. Hoffmann gewesen. Und zwar kennt man die Frau, man kennt sie nicht vom Namen her, die hat Anna Neander geheißen, aber ihr kennt sie vielleicht als Ännchen von Tharau, dieses Lied. Die war mit einem Pfarrer verheiratet und ein anderer Pfarrer hat dieses Lied dann auch gedichtet. der Simon Dach, ein Barockdichter. Und der hat dieses Lied dann gedichtet, also das heute eigentlich jeder kennt. Gut, also Geburtsort war übrigens Königsberg, da ist er groß geworden, in der Stadt, wo viele berühmte Leute, unter anderem auch der Kant, der ist über Königsberg, sagt man, nie hinausgekommen. Und beim E.T.A. Hoffmann ist es ähnlich gewesen. Der ist zwar in seinem Ostpreußen rumgekommen, ist auch später dann bis Berlin gekommen. Wir werden der Erzählung hören, die spielt in Dresden zum Beispiel. Ja. Also das hat er alles kennengelernt, aber es war ein sehr begrenzter Radius eigentlich. Glogau, Berlin, Posen, Block, Warschau, das sind so Stationen gewesen, das ist ganz kurz erwähnt. Dann natürlich ganz wichtig, wo er eben als Musiker angestellt war auch und als Bühnenbildner, das ist Bamberg gewesen. Und er hat sein Werk eigentlich geschaffen in einer relativ kurzen Zeit. Also man muss sagen, also der E.T.A. Hoffmann ist kein Genie gewesen. Der Rüdiger Safranski, der eine Biografie über den E.T.A. Hoffmann geschrieben hat, der hat mal geschrieben, er ist eigentlich ein Spätzünder gewesen. Also er hat so mit 40 rum oder mit kurz vor 40 hat er seine erste Erzählung geschrieben. Er hat dann allerdings entdeckt, dass er eins nach dem anderen machen kann. Wir werden heute noch dazu kommen. Und das hat er dann auch gemacht und er ist dann mit 46 ist er bereits gestorben. Eine sehr schlimme Krankheit, wir haben heute uns ganz kurz darüber unterhalten. Wahrscheinlich würde man heute sagen, das ist ALS gewesen. Also man weiß es auf jeden Fall, eine Lähmung, eine Art Lähmung. Es muss ganz schlimm gewesen sein, also er ist die letzte Woche und Monate ist er bloß nur da gelegen und es ist immer weniger gegangen. Das ist halt bei der Krankheit so.
Er ist erstickt.
Ja, er ist dann erstickt. Also diese ganze Theorie, die es auch gibt, der E.T.A. Hoffmann sei an Syphilis gestorben oder er sei an Leberzirrhose gestorben, die vergessen sie ruhig. Also er ist wahrscheinlich an dieser Nervenkrankheit gestorben. So, jetzt mache ich geschwind eine Pause. Jetzt bin ich beim Tod gewesen und den Rest hören wir nachher. Jetzt macht der Günter Bendele weiter.
Das wird so diktiert, nicht wahr? Jetzt soll ich sagen, was Literatur ist. Ich sage Ihnen eine ganz glasklare Definition. Literatur ist ein Text, der über sich hinausweist. Punkt. Können Sie jetzt mal drüber nachdenken, wir können gerne nachher noch mal drüber sprechen, aber so ist es. Ein Text, der über sich hinausweist. Das ist Literatur. Klar, einfach definiert. Sie können sich jetzt mal klar machen, was es heißt, über sich hinausdeutet. Text, der über sich hinausdeutet, das ist Literatur. So, ich habe das nur eingeschoben, weil ich gefragt worden bin. Und wenn ich was gefragt werde, dann kriegt man immer eine Antwort, vielleicht eine dumme, aber die ist ja nicht von mir. Und da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass sie gescheit ist. Also, ich darf mich vielleicht zuerst vorausgehen. Entschuldigung, ich bin sehr erkältet. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr stört. Jetzt habe ich bei der Vorbereitung zu diesem Abend gemerkt, dass wir in einem Kant-Jahr leben. Da haben Sie jetzt richtig Pech gehabt. Ich muss Sie bedauern. Ich fange mit Kant an. Welchen Einfluss hat Kant, ein rein rationaler Mensch, dem man zumindest den Besitz von Fantasie nicht anmerkt oder der sich nicht anmerken lässt, dass er eine besitzt. Nur an wenigen Stellen merkt man es trotzdem. Aber was hat er mit Romantik zu tun? Da kommen wir dann nachher drauf. Ich will Ihnen jetzt, Sie haben wirklich Pech, die Philosophie von Kant erklären. Das ist was Furchtbares. Sie wissen, dass man Kant hat einmal auf der Straße einen Jugendfreund von sich getroffen und hat gefragt, liest er auch fleißig meine Texte? Da hat der Jugendfreund gesagt, nein. Ja, wieso nicht? Ich habe nicht genügend Finger. Wieso brauchst du da Finger? Braucht er da Finger? Da ist der erste Teil des Satzes und da steht was. Und im zweiten Teil des Satzes steht etwas, das sich auf diesen Teil bezieht. Brauche ich also einen Finger, um es auf den ersten Bezugspunkt zu legen und dann auf den zweiten. Und dann ist dein Satz noch lange nicht fertig, wenn ich schon alle 10 Finger verbraucht habe. Und deshalb kann ich deine Texte nicht lesen. Eine sehr, sehr, sehr kluge Antwort. Sie müssen es mal ausprobieren. Einen Kantext zu lesen ist wirklich etwas vom Schwersten, was es gibt. Und diese Texte weisen nicht über sich selbst hinaus. Sie sind rein philosophischer Natur. Jetzt will ich Ihnen trotzdem versuchen, die transzendentale Philosophie von Kant oder den die kopernikanische Wende der Philosophie zu erklären. Kant ist wahnsinnig schwer zu lesen, aber ich finde, er ist, wenn man ihn gelesen hat und sich Mühe macht, dann ist er ganz leicht zu verstehen. Und da profitieren Sie jetzt davon. Von der Schwierigkeit kriegen Sie jetzt gar nichts mit. Das ist alles gefiltert durch mich. Und jetzt kriegen Sie den Kant als Zuckerlösung. Wir fangen an mit zwei Urteilen. Kant nennt alle Behauptungen, die wir über die Natur machen, zum Beispiel oder irgendein Ding machen, Urteile. Da würden wir sagen These oder Behauptung oder Beobachtung. Kant sagt Urteile. Zwei Urteile über ein Haus. Das Haus hat ein Dach. Das ist das erste Urteil. Das zweite Urteil heißt, das Haus ist groß. Ist für Sie da ein wesentlicher Unterschied in der Anschauungsweise?
Ja.
Das Haus hat ein Dach. Jedes Haus hat ein Dach. Ein Haus, das kein Dach hat, ist kein Haus. Ja? Also um zu sagen, ein Haus hat ein Dach oder eine Türe oder Wände oder ein Fenster, ja, brauche ich das Haus nicht angeschaut zu haben. Da oben steht ein Haus, das hat selbstverständlich ein Dach, das hat selbstverständlich Zimmer, das hat selbstverständlich eine Türe. Die zweite Urteil, das Haus ist groß, ist ein völlig anderes Urteil. Ein völlig anderes. Ich meine ein spezielles Haus. Ja. Dieses spezielle Haus, meine ich, sei groß. Ein anderer aber meint vielleicht, dass es nicht groß ist. Ein völlig anderes Urteil. Mein erstes Urteil, das Haus hat ein Dach, setzt keine Erfahrung des Hauses voraus. Ich weiß, dass jedes Haus ein Dach hat.
Wenn es bloß ein Flachdach ist.
Wenn es bloß ein Flachdach ist. Ja. Aber ein Dach. Und meine zweite Beobachtung, das Haus ist groß, setzt eine Erfahrung voraus. Ja. Urteile, die keine Erfahrung voraussetzen, nennen diese Zeit damals Urteile a priori. Das heißt, ein Urteil, das nichts anderes voraussetzt. Ich brauche keine Beobachtungen, ich brauche keine Erfahrungen mit diesem Haus. Ja? Ein Haus hat ein Dach, kann ich sagen, ohne irgendetwas, dass irgendetwas vorausgeht. Ich muss auch das Haus nicht kennen, wenn ich sage, dass es ein Dach hat. Also ist es ein Urteil a priori.
Also a priori kann man auch übersetzen vor der Erfahrung.
Vor der Erfahrung.
Vor der Erfahrung.
Und das Zweite, das Haus ist groß, setzt mein Urteil voraus, nachdem ich es gesehen habe. Ja? Es ist kein Urteil a priori, sondern a posteriori, nachdem ich Erfahrungen mit diesem Haus gemacht habe, indem ich es gesehen habe, angeschaut habe, auf mich habe wirken lassen und so weiter. Ja? Es gibt also Urteile a priori, und es gibt Urteile a posteriori. Und wir wissen jetzt auch, was das ist. Ein wesentlicher Unterschied. Das Urteil, das Haus hat ein Dach. Das Haus hat ein Dach. Ist immer gültig. Immer. Ja? Zu jeder Zeit, an jedem Ort ist das Urteil, das Haus hat ein Dach, immer gültig. Es ist ein gültiges Urteil. Urteile a priori sind zu allen Zeiten für alle Menschen gültig. Urteile a posteriori sind nicht gültig. Ich kann mich irren, wenn ich sage, das Haus ist groß. Ein anderer empfindet es als klein und so weiter und so weiter. Ja. Die Aussage ist relativ. Ja. Sie ist bezüglich und sie, wie gesagt, sie ist auch nicht aus erster Erfahrung, sie setzt Erfahrungen voraus. Sie ist nicht, es ist kein Urteil, das allgemeingültig ist. Also, wie soll ich sagen, Urteile a priori sind für uns viel wertvoller als Urteile a posteriori. Trotzdem brauchen wir die, aber darauf gehe ich nicht an. Selbstverständlich will ich wissen, ob das Haus groß oder klein ist, ob es schön oder hässlich ist. Bloß, das sind keine Urteile a priori. So, lassen wir das. Wie kommen wir nun, fragt Kant, auf Urteile a priori? Denn es ist ja schon erstaunlich, dass wir offensichtlich eine unfehlbare Qualität an Urteilen besitzen. Das ist doch schon erstaunlich. Ich erspare Ihnen jetzt den Begriff des analytischen Urteils und des synthetischen Urteils, weil das uns jetzt nicht weiterbringen würde, Sie noch in weitere Gedanken verstricken würde. Nur wenn Sie jetzt mal Kant lesen, dann würden Sie sagen, warum hat der Bendel von analytischen Urteilen und synthetischen Urteilen gesprochen? Die müsste man jetzt sagen, wir kommen aber ohne diesen Begriff aus. Analytische Urteile und synthetische Urteile gibt es, wir schieben sie aber jetzt beiseite. So, wir bleiben bei den Urteilen a priori und a posteriori. Wo kommen Urteile her, die allgemeingültig sind, die nicht widerlegbar sind? Sie kennen ein solches Urteil, zum Beispiel 1 und 1 ist 2. Ja? Eine ganz erstaunliche Sache. Auf 1 und 2 ist 1 und 2 ist 2. Auf dieser kleinen Formel beruht die gesamte Mathematik. Ja? Nur, kein Mensch ist es bis jetzt gelungen, zu beweisen, dass 1 und 1 2 ist. Das ist nicht beweisbar. Denn jeder Beweis, jeder mathematische Beweis, dass 1 und 1 2 ist, setzt voraus, dass 1 und 1 2 ist. Und ich kann nicht etwas beweisen mit etwas, das nicht bewiesen ist. Insofern ist es nicht möglich zu beweisen, dass 1 und 1 2 ist. Aber es ist ein Urteil a priori. Wir sagen, die Mathematik behilft sich mit dem Begriff des Axioms. Ein Axiom ist nicht beweisbar, aber richtig. Das heißt ein Urteil a priori. Wir brauchen jetzt nicht mehr lang. Die Glocke mahnt mich auch hier. Trotzdem, wir haben ja Literatur jetzt. Texte, die über sich hinausweisen. Jetzt müssen wir doch schauen, dass wir rauskriegen, was macht die Philosophie bedeutend von Kant und warum ist sie so wichtig für die Romantik, obwohl sie absolut unromantisch ist. Es gibt nichts Unromantischeres als Kant, überhaupt auf der ganzen Welt nicht. So, jetzt. Kant denkt nach, zum Beispiel, was ist Raum und Zeit? Ja? Über beide Urteile haben wir a priorische Aussagen, aber keine Urteile, die wir nachvollziehen können. Zum Beispiel ist für Kant der Unterschied zwischen Raum und Zeit ganz einfach der: Es gibt zwei Räume nebeneinander, aber es gibt nicht zwei Zeiten nebeneinander. Es gibt zwei Zeiten nacheinander, aber es gibt nicht zwei Räume nacheinander. Kann man mal drüber nachdenken, aber es stimmt. Das ist die Aussage. Und woher haben wir das? Warum können wir das sagen? Woher kommt es, dass wir dieses Urteil a priori, also allgemeingültig, fällen können, ohne dass wir da irgendeinen Anhaltspunkt haben? Kann irgendjemand beschreiben, was Zeit ist? Kann irgendjemand beschreiben, was Raum ist? Wir können mathematisch erfassen, wir können Zeit messen, aber das war es dann auch schon. Wir können Zeit erleben, aber das ist nicht gefragt jetzt. Ja. Aber Kant stellt fest, wir können nichts auf der ganzen Welt anschauen ohne Raum und Zeit. Wenn ich den Stuhl hier anschaue, dann ist er jetzt, in diesem Augenblick, an diesem Ort, in diesem Raum. Ja? Das ist ganz klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Raum, dass dieser Stuhl keinen Raum und keine Zeit hat. Das ist nicht denkbar. Und so gibt es nun viele Dinge, die für uns ganz klar sind. Wir können die Welt nur anschauen unter bestimmten Voraussetzungen, die wir besitzen. Zum Beispiel Kant macht es, ich bringe jetzt noch zwei Beispiele von Kant, dann haben Sie es schon fast hinter sich. Was ist 7 und 5? 7 und 5 ist 12. Ja, ich glaube, ich habe richtig gerechnet. 7 und 5 ist 12. Ein Urteil a priori, wenn es ein synthetisches Urteil a priori. Es ist immer richtig. Aber da wir nicht beweisen können, dass 1 und 1 2 ist, können wir auch nicht beweisen, dass es 12 ist. Gut. Aber jeder würde sagen, 7 und 5 ist 12. Weder in der Zahl 7 noch in der Zahl 5 steckt irgendwas von 12. Und dennoch ist richtig, dass 7 und 5 12 ist. Wir können die Zahlenreihe gar nicht anders anschauen. Es ist uns nicht möglich. Und wenn jemand kommt und sagt, 7 und 5 ist 15, dann halten wir für ihn, wenn er darauf bestehen bleibt, für einen Idioten. Ja. Für nicht der Menschheit angehörig. Genauso das zweite Beispiel, auch das ist von Kant selbst. Was ist die nächste Entfernung zwischen zwei Punkten? Die Gerade, das wissen Sie, ist die nächste Entfernung zwischen zwei Punkten. Bei den zwei Punkten würde niemand an eine Gerade denken. Auch bei der Entfernung ist das Wort, die Gerade, nicht angesprochen. Trotzdem wissen wir natürlich, dass die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten die Gerade ist. Ein Urteil a priori, immer gültig, allgemein gültig. Das haben wir offensichtlich mit der Muttermilch getrunken. Wir haben das als Voraussetzung im Hirn. Unsere Gehirnstruktur ist so beschaffen, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt schnell zu der Erkenntnis kommen muss, die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Und die Summe von 7 plus 5 ist 12. Anders geht es gar nicht. Wir haben also offensichtlich so eine Art Brille auf, ja, die uns dazu zwingt, den Stuhl hier im Raum zu sehen und in der Zeit zu sehen. Auch Sie sind hier in der Raum und in der Zeit. Sie sind jetzt in diesem Augenblick, an so und so viel und so weiter, da, zu dieser Zeit sind Sie hier in diesem Raum. Ja. Raum und Zeit kann ich nicht von Ihnen lösen. Es ist nicht möglich. Und jetzt kommt der entscheidende Schluss, den Kant zieht. Er sagt, diese Philosophie, die er transzendental nennt, schonen Sie mich und sich selber und fragen Sie nicht, woher das Wort transzendental kommt. Da bräuchten wir jetzt eine weitere Viertelstunde, die ersparen wir uns. Sie glauben mir jetzt das einfach. Transzendental ist die Voraussetzung, die ich habe, mit allen Menschen gemeinsam habe, die Welt anzuschauen.
Und das, Günther, jetzt muss ich dich ja unterbrechen. Also das Thema ist wirklich E.T.A. Hoffmann und nicht der Kant.
Ja, aber jetzt war ich ja fertig.
Ja,
okay. Ich war ja gerade fertig. Jetzt war es völlig richtig. Trotzdem ist es eine Sache, die die Welt damals schwerst bewegt hat. Kleist ist der, viele den Romantikern zählen. ist für wahnsinnig geworden. Dass ich nicht das sehe, was ich will und empfinde, sondern dass ich eine Vorgabe habe. Ja? Er hat es gesagt, wenn ich eine rote Brille aufgesetzt bekommen habe vom lieben Gott, ja, dann sehe ich die ganze Welt rot. Ja? Das heißt, ich kann die Welt nicht sehen und kann Selbstmacht auch, und jetzt ist der letzte Satz von Kant und der ist jetzt der wichtigste. Kant sagt selbst, wir können die Dinge nicht erkennen. Das Ding an sich ist uns verschlossen. Wir sehen nur das, was unsere Vorgaben zulassen. Das Ding an sich, was die Stühle ohne Raum und Zeit sind und so weiter, das kann ich nicht erkennen. So. Und hier setzt jetzt in dieser Zeit, als Kant es veröffentlicht hat, alles, mit einem richtigen aufschreiartigen Beginn die Romantik ein. Ja. Übrigens auch die Philosophie. Schelling zum Beispiel denkt darüber nach, was gibt es denn in uns, was die Welt erkennt? Ja? Was die Welt erkennt, ja, was ist denn das? Das ist doch nicht nur, dass ich in Raum und Zeit denken kann. Es ist doch auch die Tatsache, dass ich ein Unterbewusstsein habe. Schelling ist der Erfinder des Unterbewusstseins. Und damit für Sigmund Freud und so weiter der Vorläufer. Diese ganze Ansicht des Unterbewusstseins kommt aus dem Widerspruch der Romantik gegen Kant. Novalis dichtet als Reaktion auf den Kant, wenn nicht mehr Zeit, ich habe es letztes Mal schon gesagt, schon in der Ankündigung des heutigen Treffens, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind
Schlüssel aller Kreaturen. Habe ich das letzte Mal schon ergänzt.
Ja, was glaubst du, warum ich dich mitgebracht habe? Du darfst es nochmal ergänzen. Ist egal. Wenn dieser Singen oder Küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen,
dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.
Das ganze verkehrte Wesen ist Kant. Und jetzt sind wir mitten in der Romantik. Das war Novalis, der Begründer der Romantik. Die Romantik beginnt eigentlich in der Epoche der Empfindsamkeit, also in der Musik zum Beispiel, Karl Philipp Emanuel Bach, in der Rokoko-Zeit. Jetzt kriegt sie aber durch die kantische Philosophie die Triebfeder. Der Widerspruch gegen Kant, der macht nun plötzlich, setzt Kräfte frei, noch und noch. Noch und noch. Und führt zu dieser gewaltigen Bewegung der Romantik, die weitaus literarisch fruchtbarer war als der ganze Goethe und Schiller. Ich bin Goethe und Schiller-Fan, nicht zu vergessen. Also trotzdem. Die Romantik hat eine Explosionskraft, die bis heute nachwirkt. Und wenn wir heute Harry Potter lesen oder wenn wir Der Herr der Ringe lesen, dann geht das letztlich direkt zurück auf die Denkweise und die Auffassung von E.T.H. Hoffmann auf Literatur. Und das ist die Auseinandersetzung. Und deshalb alles geschwätzt.
Ja, schon recht.
Also ich habe den ganzen E.T. Hoffmann überhaupt nicht vergessen gehabt, während ich geschwätzt habe.
Ja, gut. Es ist bloß die Schwierigkeit. Also er wählt immer aus und ich muss noch sagen, das ist viel zu viel für den Abend oder so. Ja. Und die Auswahl, was du getroffen hast, von den Erzählungen zumindest, der Roman will ich jetzt heute weglassen, da kommen wir eh nicht mehr dazu. Aber die drei Erzählungen, der goldene Topf, das ist eine wichtige Erzählung, der Sandmann und dann das Fräulein von Sküteri, die erste Detektivgeschichte übrigens in der Literatur, mit der er sehr erfolgreich gewesen ist. Aber auch die andere Erzählungen sind sehr interessant. Der goldene Topf ist die erste. Die hat er veröffentlicht 1814 in einer Sammlung von Erzählungen. So was hat er ja öfters gemacht, dass er so einfach Erzählungen gesammelt hat. Die erste Sammlung heißt
Fantasiestücke in Callots Manier. Also Jacques Callot ist ein Maler gewesen, ganz kurz bloß. Und das hat dem E.T. Hoffmann gefallen. Er hat öfters mit Bildern geschafft. Er hat sich dann Geschichten ausgedacht zu irgendwelchen Bildern, die er in der Tradition vorgefunden hat. Vielleicht zeigen wir nachher eine. Also der goldene Topf ist so eine von den drei Geschichten, die wirklich, also du hast auch gesagt, Kat, in der Ankündigung, das ist zeitlang wirklich Abiturwissen gewesen und das hat jeder Schüler in der Oberstufe gelesen. Und das ist auch geprüft worden, der goldene Topf. Das andere, das gehört auch dazu, das ist der Sandmann gewesen, das ist auch aus einem Zyklus, ist interessant, der Name von dem Zyklus, das sind die Nachtstücke. Also Nachtstück ist ursprünglich ein Terminus aus der bildenden Kunst. Sie kennen es vielleicht auch aus der Musik, da gibt es das Nocturne. Ja. Also etwas, was man abends aufführt, was locker, leicht zu verstehen ist. Also Mozart hat solche kleine Nachtmusik, ist so berühmt ist. Oder? Aber es gibt noch zum Beispiel von Chopin, Frédéric Chopin, gibt es die Nocturnes, ja? Das sind Klavierstücke. Also diese Tradition hat der E.T.H. Hoffmann aufgenommen und hat er gesagt, das verwendet er jetzt in der Literatur und er nennt das, was er da sammelt, nennt er jetzt Nachtstücke. Und das hängt mit dem Kant auch eng zusammen. Das ist das erste Mal, dass man sich hingewendet hat auf das, was einem eigentlich nicht geheuer ist. Ja? Etwas, was unheimlich ist. Etwas, was das Unbewusste ist, was es zwar gibt, ja, aber wo man eigentlich nicht gern hinguckt. Ja? Und das war der E.T.H. Hoffmann, wo da als Erster das thematisiert hat. Ich würde
gern am Inhalt zeigen vom Goldenen Topf, ganz kurz natürlich. Sie müssen es lesen, Sie sollten es lesen, das lohnt sich wirklich.
Darf ich was sagen? Er hat doch gerade gesagt, also das Bild da, wo er sich die Idee geholt hat zum Goldenen Topf, das kann er doch so lange hinter ein Band machen.
Hast du das Bild da?
Ja, das Bild habe ich da, das hat er mich ja. Er macht es auch jetzt an und man kann sich das Bild mal in Ruhe angucken. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu.
Das Bild entwickelt sich vor eure Augen gleich.
So wie es früher im Fotolabor gewesen ist, hat sich es auch entwickelt. Hat man zugucken können.
Aber kannst du ja schon mal aufhören. Kannst du schon aufhören.
Zum goldenen Topf.
Goldenen Topf. Also, wenn wir einen Topf haben, dann ist er in Raum und Zeit. Ja? Und der Romantiker wird sagen, das interessiert mich ein Quäck. Das ist ganz unwichtig. Ich mache meine eigene Welt. Ich brauche nicht diese Welt, die in Raum und Zeit ist. Und dafür ist ein erstes ganz großes und grandioses Beispiel die Erzählung der Goldene Topf oder das Märchen der Goldene Topf von E.T. Hoffmann. Der Student Anselm, ein Pechvogel, ja, fliegt mit seinem, also rennt in Dresden durch das Schwarze Tor in den Korb einer Apfelhändlerin und die ganzen Äpfel fliegen auseinander und um das kreischende Weib zu beruhigen, ja, und damit sie ihm nicht die Augen auskratzt, sie sind auch aus wie eine Hexe, gibt er seine gesamte Barschaft und damit ist ja, der Tag dahin. Ja. Dann geht er einsam hinaus in einen bestimmten Ort in Dresden. Das war sein Badeort, eines der ersten Freiluftbäder gewissermaßen. Und da setzt er sich in den Schatten eines Holunderstrauches und ist völlig verzweifelt. Und da lispelt etwas, da hört er so einen feinen Glocken, etwas, einen Klang. Und da ist plötzlich ein Schlänglein, das da rausguckt aus dem Holunderstrauch mit blauen Augen, die so schön sind, dass er sich vollständig in diese Schlänglein verliebt. Und dann ist es auch schon wieder weg.
Das es gar nicht gibt. Das Schlänglein gibt es gar nicht in der Wirklichkeit. Also in Dresden gibt es kein Schlänglein.
Das ist die Frage. Hier hier gibt es ein Schlänglein in der Idee. Man beschreibt hier ein Schlänglein, das blaue Auge hat, in die man sich verlieben kann.
Ja. Und das gehört nicht, dieses Schlänglein, das Marx gäbe, das gibt es in der Fantasie, aber das gibt es nicht in der Wirklichkeit. Und der E.T.H. Hoffmann hat diese zwei Dimensionen, die hat er ständig beschrieben. Er hat die prosaische Wirklichkeit beschrieben. Also dafür steht zum Beispiel Dresden, wo ich hinfahren kann und so. Ja. Das andere, es gibt nochmal eine Stadt, die da vorkommt, das ist dieses sagenhafte Atlantis, das es auch gibt, ja, aber nur in der Fantasie gibt. Ja. Und viele Protagonisten von dieser Erzählung, die gehören der eine oder der andere Welt an. Ja. Also diese Schlänglein, und deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen bösartig gesagt, das gibt es eigentlich gar nicht in der prosaischen Wirklichkeit. Ja. Das fantasiert der Anselmus, das fantasiert der sich zusammen. Übrigens, der Anselmus, der hat eine Charaktereigenschaft. Er wird geschildert als jemand, also du hast es schon gesagt, also der rennt da durch das Tor, übersieht da ein Apfelweib und rennt die um. Ja. Das ist typisch. Sowas passiert mir immer. Wer kennt es nicht? Also der E.T.H. Hoffmann und sein Anselmus, die haben eine gewisse Gabe, dass sie nicht ganz in der Wirklichkeit leben und deswegen auch nicht so praktisch sind. Jetzt machst du aber weiter.
Ja, dann gibt es halt weitere Figuren, die hier in der Wirklichkeit sind. Der Registrator
Heerbrand.
Registrator.
Der ist wirklich. Ja.
Ein Mensch, der die Registratur von bestimmten Akten ordnet und so weiter. Das sind Registrator Paulmann und dann gibt es einen Konrektor.
Paulmann heißt er. Konrektor Paulmann.
Konrektor Paulmann, der hat eine Tochter, diese Tochter heißt Veronika.
Die heißt Veronika. Die hat er wirklich.
Ja. Die hat er wirklich, eine wirkliche Tochter.
Die hat auch blaue Augen.
Und die hat gehört, dass ihr Vater gesagt hat, dass der Student Anselmus auf dem besten Weg sei, einmal Hofrat zu werden. Und als Hofrat stellt sie sich jetzt eben vor, wie sie den heiratet, als Frau Hofrätin auf einem Balkon sitzt, gegrüßt wird und so weiter. Das ist die bürgerliche Welt, die man genießen kann, in der man heimisch sein kann. Ja, das Apfelweib, das ihn da verflucht hat, als er ihre Äpfel durcheinander will, das hat zum Schluss, als er ihr das Geld gegeben hatte, noch nachgerufen. Hau nur ab, verschwind bloß in den Kristall, bald dein Fall. Das war ein Fluch und auf diesen Fluch müssen wir noch eingehen. In der Zwischenzeit verschafft ihm aber der Registrator
Heerbrand
einen Job, dass er wieder seine Geldbörse ein bisschen auffrischen kann. Nicht wahr? Das ist ein netter Mensch, der verschafft ihm einen Job. Bei einem Archivarius namens Lindhorst. Der Archivarius Lindhorst, der braucht Leute, die ihm alte Manuskripte abschreiben. Und nein, kopieren. Denn diese Manuskripte sind in Sprachen und Schriften geschrieben, die niemand versteht. Die man nicht lesen kann. Die man nicht verstehen kann. Kein Mensch versteht sie, aber die muss man abschreiben. Und man muss sehr sorgfältig sein, dass man keine Fehler macht. Und man muss sehr sorgfältig sein, dass nicht etwa ein Tintenfleck auf dieses Pergament fällt, wo es draufsteht. Diesen Job kriegt er. Er geht hin, um das zu machen. Beim Archivaris Lindhorst klopfen, ja, da ist die Tür auf der Tür. Am Türschild ist ein Knauf und dieser Knauf hat plötzlich das Gesicht dieses Apfelweibs. Entsetzt rennt er davon. Nachdem er davon gerannt ist, sieht er auf den Feldern draußen seltsamerweise den Archivaris Lindhorst in eigenartigen Stellung durch die Landschaft schweben und tanzen und so weiter.
Also ist der Archivarius Lindhorst auch nicht ganz von dieser Welt. Ja, deswegen kann er schweben.
Das ist eine seltsame Sache. Ja, wir wollen es jetzt nicht allzu weit ausdehnen. Ja, hat diese Schriften. Und eines Tages merkt er, ist ein ganz besonders guter Verfassung und der Text, der da ist, der eine völlig unbekannte Schrift ist, weil auch eine Sprache überhaupt nicht zu erkennen, während er sie abschreibt, versteht er plötzlich, was er schreibt. Es ist die Geschichte des Archivarius Lindhorst. Denn der Archivarius Lindhorst ist gar kein Archivar und auch kein Mensch, sondern ein Salamander. Ein Salamander ist ein Elementarwesen, und zwar ein Wesen für das Element Feuer. Ja. Ja.
Ja. Also als Ergänzung oder als Korrektur, ich weiß nicht, ob du das akzeptierst. Ja. In der Wirklichkeit ist er natürlich der Archivar oder so, ja. Aber in einer anderen Welt, und jetzt kommt es wieder rein, ja, oder der E.T. Hoffmann schreibt, wenn man sich das aufmerksam durchliest, dann sieht man, das kommt immer ein kleines Wörtle, das heißt, eigentlich, also die Geschichte wird von seiner Tochter erzählt, eigentlich ist mein Vater ein Salamander, und merken Sie da jetzt was? Also Sie kommen jetzt wieder ins Fantasieren, Sie kommen jetzt nach Atlantis, Sie kommen in ein vollkommen anderes Reich. Und das ist so beim E.T.H. Hoffmann das Entscheidende, dass das beides zusammengehört. Ja? Also in der hiesigen Welt ist klar, da ist das ein Archivarius, ja, aber eigentlich ist dieser Archivarius ein Salamander.
Und damit führt er ja den ganzen Kampf völlig ad absurdum. Ja. Und jetzt passiert ihm Folgendes. Er lernt die Veronika kennen. Das ist die, die ihn als Hofrat heiraten will und dann genießen, wie sie oben auf dem Balkon sitzt und unten gegrüßt wird. Und die Frau Hofrätin, was sie für schöne Kleider anhat und so weiter. Und er merkt, ja, die Frau ist eigentlich gar nicht uneben und er verliebt sich so ein bisschen in sie. Ja? Und als er jetzt das nächste Mal abschreibt seine Manuskripte, da versteht er gar nichts. Er macht auch Fehler, ist unaufmerksam. Er denkt halt dauernd an die Veronika. Und dann passiert es, ein Tintenfleck auf dem Manuskript. Und dann folgt auf dem Fuß die Strafe. Die Apfelfrau hat ja gesagt, in den Kristallball dein Fall. Und mit einem Schlag, und jetzt kommt was, was du mich bitte sagen lässt, denn jetzt kommt die Kernstelle des ganzen goldenen Topfes, die Kernstelle, in den Fall, weil er fällt jetzt in diesem Augenblick in den Kristall. Das heißt, er steht in einem Kristallgefäß, vollständig umgeben von Glas oder Kristall, vollkommen eingeengt, er kann sich nicht rühren, er kann gar nichts. Er ist vollkommen unbeweglich und unfähig, irgendetwas zu tun, ja. Und dann merkt er, neben ihm stehen ja noch mehr Leute in solchen Kristalltöpfen da drin. Und der eine sagt nun zu ihm, du hör mal, wie ist denn das, jetzt stehen wir da in dem Kristall. In dem Kristall? Wir stehen doch in keinem Kristall, wir stehen doch auf der Elbebrücke. Merken Sie, die stehen natürlich alle, die da in Kristallflaschen stehen, nebeneinander auf der Elbebrücke. Ja? Aber nur einer davon merkt, dass er nicht eigentlich zur Elbebrücke gehört. Dass er in einem Kristall ist. Dass er einer anderen Welt angehört. Ja? Einer Welt, die er kennengelernt hat in diesem Manuskript, nämlich dieser Welt Atlantis und des Salamanders. Und das rettet ihn jetzt. Die anderen, die gehen natürlich von der Elbebrücke irgendwann runter. Die haben nicht beobachtet, dass sie in einer Kristallflasche ist. Er könnte das auch tun. Aber er merkt es gar nicht, dass er auf der Elbebrücke steht. Für ihn ist die ganze Welt vollständig vermauert, nachdem er diesen Tintenfleck gemacht hat. und gemerkt hat, dass die Welt des Archivarius Lindhorst für ihn jetzt verschlossen, zugeschlossen, tot ist. Ja. Nur der Archivarius Lindholz beobachtet ihn und merkt, der merkt ja, was mit ihm los ist. Der spürt ja, was ihm fehlt, was er braucht. Und deshalb kriegt er das goldene Schlänglein, den goldenen Topf, der Atlantis, und wohnt jetzt in Atlantis, in einem Fantasiereich, und es geht ihm sehr gut.
Wen sagst du?
Ja. Also Günther, du hast angefangen, und da habe ich schon drauf gewartet, dass jetzt was anderes kommt. Also mit dem goldenen Topf, der Titel der goldene Topf. Also ich hab's mit der Betty zusammengelesen und sie hat lange nicht gespannt, warum der goldene Topf überhaupt goldener Topf heißt, wann der vorkommt. Er kommt im Gemälde vor, vielleicht haben Sie das gesehen, das Gemälde hat einen Titel, das heißt die Punschgesellschaft. Und das ist jetzt so etwas, wo der E.T.A. Hoffmann gern gemacht hat, dass er Gemälde genommen hat, ja, und gesagt hat, darum gruppiere ich jetzt meine Geschichte. Ja. Und das ist ein ganz anderes Gemälde aus einem ganz anderen Zusammenhang, das ist von William Hogarth, ja. Und das heißt dann die Punschgesellschaft. Und interessant ist, dass, das habe ich zum ersten Mal gelesen, vielleicht kennen Sie die Erfahrung, dass man ein Buch immer wieder, also Paradebeispiel ist der Marcel Reich-Reinitzky, der mal gesagt hat, er hat den Steppenwolf schon dreimal gelesen, also der Steppenwolf vom Hermann Hesse. Das erste Mal fand er ihn interessant, das zweite Mal fand er ihn langweilig und das dritte Mal fand er ihn zum Kotzen, auf Deutsch gesagt. Also diese drei Stufen. Man entdeckt immer wieder was anderes und je nachdem, welche Probleme man auch hat gerade, und vielleicht ist mein Problem ein Stück weit der Alkohol gewesen und deswegen habe ich jetzt immer wieder mir angeschrieben, wo das Stichwort Alkohol beim E.T.A. Hoffmann vorkommt. Also bloß geschwind so viel einleitend. Der E.T.A. Hoffmann, der hat viele, viele Weine getrunken. Der hat gern einen Wein getrunken und der hat sich regelrecht besoffen, kann man glaube ich sagen. Also mit einem Schauspieler ist er zusammen in einer Weinstube oft geguckt. Da haben die Leute, die haben freien Eintritt gekriegt und die haben da bloß dem E.T.A. Hoffmann und das, was der zu erzählen hat, dem haben sie zugehört. Ja. Und das war der ganze Abend. Und der Wirt hat ihm dann der Alkohol, den Wein umsonst gegeben. Ja. Aber darüber hinaus hat er gern auch noch Punsch getrunken. Also E.T.A. Hoffmann hat selber gern Punsch getrunken. Und deswegen heißt das Bild auch von dem Hogarth die Punschgesellschaft. Und da beschreibt er etwas, was in dem Märchen auch vorkommt. Er beschreibt nämlich diesen goldenen Topf. Ihr seht das in der Mitte, das ist die Punschschale. Dann sieht man da ganz rechts unten, sieht man nochmal was anderes. Das ist der ursprüngliche goldene Topf. Das war nämlich ein Pissnapf, ja. Also gar nichts Ästhetisches, ja. Und diese zwei Sachen, das ist die Spannung in diesem Bild, diese zwei Sachen, die sind hier dargestellt. Aber ich wollte was anderes sagen, ich wollte darauf aufmerksam machen, wie oft der Alkohol in diesem Märchen vom goldenen Topf vorkommt. Also er fängt an, der Student Anselmus, der scheint irgendwie neben der Kapp zu sein. Das liegt da dran, das wird auch geschildert, weil er sich ein Geld eingesteckt hat. Das Ganze passiert nämlich am Himmelfahrtstag und da will er gern einen trinken. Ja. Und er trinkt da was in Dresden, das ist das Doppelbier, heißt es. Ja. Das ist das Erste. Dann bei der Klinke, da haben wir schon drüber gehört, also wo das Äpfelweib dargestellt ist, ja. Da kriegt er vom Archivarius Lindhorst kriegt er einen Likör, den er da einreiben kann. Ja? Und dann ist eben diese Punschgesellschaft als Höhepunkt. Ja? Und da sitzen einfach Leute zusammen und die haben nichts anderes zum Tor als das, was der E.T.A. Hoffmann auch gern gemacht hat,
die sitzen halt zusammen und saufen. Und da passiert halt ein paar Sachen. Und das alles, das ist in diesem Bild geschildert. Und das schildert der E.T.A. Hoffmann in seinem Märchen vom Goldenen Tropf.
Ja, ich wollte nochmal auf diese Kristalle. In den Kristall bald dein Fall, hat er das Apfelweibchen gesagt. Ja, am Frage sagt das Literatur, ein Text ist, der über sich hinausweist. Was weist denn über sich hinaus, wenn ein paar Burschen, junge Burschen auf einer Elbbrücke stehen? Ja? Und einer davon empfindet, dass er eigentlich nicht auf der Elbbrücke steht, sondern in einem engsten, zusammengepressten Raum festgezwängt wird, in einem Kristall eingezwängt ist. Die anderen haben den auch, bloß sie merken es nicht. Und jetzt merken sie, wo der Text über sich hinausweist. Ja? Er weist da über sich hinaus, der eine hat die Fantasie, ja? Der merkt, dass die Welt nicht nur aus Raum und Zeit besteht, sondern eben aus unserer Innenwelt besteht, aus unseren Empfindungen besteht, aus unseren Vorstellungen besteht, aus unseren Träumen und so weiter besteht, dass sich die alle auch eine Welt bilden. So wie Atlantis dann zur Welt wird. Und das zeigt uns dieser Text. Er schränkt, und deshalb habe ich auch den Kant eigentlich erschränkt die Welt des Kants, die Welt der Philosophie, der Naturwissenschaften ein. Ja? Wir haben damals ja auch den Beginn der Technik, ja, also im Sandmann auch noch kurz sehen werden, und wir haben die Welt eines fortschrittlichen, immer mehr Entdeckungen, fortschrittlichen Naturwissenschaften und so weiter. Elektrizität wird mehr und mehr entdeckt und so weiter und so weiter. Das alles sind Dinge, der eine andere Welt entgegengestellt wird, die Welt, die in uns ist. Goethe sagt, das ist wie in China, also oder in den bestimmten Folterräumen, wo die Angeklagten stark angeleuchtet werden, damit sie nicht denken können. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Bitte nicht. Ah, wunderbar.
Und das zweite auch nicht?
Naja, lass nur.
Wir sind auch nicht so interessant. Man muss uns nicht so genau sehen. Die Welt, die eben nicht in diesen engen Räumen besteht, sondern die Welt, die in uns sich auftun kann. Oder Goethe sagt, es ist, wenn man nachts nicht geschlafen hat, dann ist der Schluss von was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht. Das ist die Welt Kants, bewusst und gedacht. Durch das Labyrinth der Brust wandert in der Nacht. Die Brust ist ein Labyrinth. Das ist nicht so geordnet wie die Welt. Das ist nicht so systematisch wie die Philosophie, sondern was die Menschen nicht bewusst oder nicht bedacht. Durch das Labyrinth der Brust wandert in der Nacht. Und die Nacht ist die Zeit der Romantik. Und deshalb haben wir auch die Vigilien hier. Die Nacht, Bedeutung der Nacht, fängt an mit Novalis, der Hymnen an die Nacht schreibt. Die Nacht, die eine ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Der Tag, der steht für die Vernunft, für die Aufklärung. Klar, wir brauchen in der Politik klare Köpfe und helles Licht, keine Frage. Aber es gibt eben auch noch eine andere Welt, ja, die Nacht. Das ist ganz interessant. Und das haben wir hier, diese schöne Stelle was dem Menschen nicht bewusst oder nicht gedacht. Durch das Labyrinth der Brust. Labyrinth. Die Brust ist ein Labyrinth, das wissen Sie, dass die Brust ein Labyrinth ist, unser Inneres. Damit ist natürlich nicht der Korb aus Rippen gemeint, wandert in der Nacht. So.
Jetzt habe ich vorher was geschwind angesprochen, ich habe den Alkohol angesprochen. Man könnte noch ein paar Sachen weiterhin zitieren. Also es kommen sehr viele, weil das ist mir auch früher nie aufgefallen, es kommen sehr viele Tiere vor. Also der Anselm, wenn der da bei dem Archivarius Lindhorst ist, dann sieht er plötzlich irgendwelche Vögel. Du hast schon gesagt, er sieht Schlange. Er sieht den Archivarius Lindhorst fortfliegen, da ist er ein Geier oder so. Also Vögel spielen generell eine Rolle. Vielleicht wäre es mal interessant, also die Tiere generell beim E.T.A. Hoffmann zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der E.T.A. Hoffmann hat eine Geschichte, einen Roman geschrieben. Das ist eine Biografie, das ist der Kater Murr. Das ist ein Kater, der seine Biografie schreibt, ja. Und das schreibt er interessanterweise auf sogenannte Makulaturblätter. Was ist ein Makulaturblatt? Das ist etwas, wo eingestampft gehört. Das ist eine andere Biografie. Das ist eine Biografie vom Johannes Kreisler, heißt er. Ja, da kommt übrigens vom also wenn es jemand aus der Musik her kennt, die Kreisleriana, das ist ein Zyklus vom Robert Schumann. Ja, also da hat er den... Das ist so ein Einfluss, ja. Aber generell wollte ich, also sprechende Tiere kommen vor, schreibende Tiere kommen vor. Also die Schlange haben wir schon gehört, der Kater Murr haben wir jetzt gehört. Es kommt ein Hund vor, den hat er vom Cervantes, das ist der Berganza. Es kommt eine Titelgeschichte vor, die heißt sogar so, das ist der Meister Floh, das ist auch ein Tier und es kommen Kolibris, Sie kennen vielleicht den Nussknacker und Mausekönig, der Mausekönig, das ist ein ganz einfacher Maus mit 7 Köpfe oder so, ja, das sind alles Fantasiegestalten. Und noch etwas, und da können wir am letzten Mal anknüpfen beim Hauf, es kommt ein Affe vor. Und dieser Affe, der ist sehr berühmt geworden, der mit diesem Affe, das ist der Affe Milo, das ist ein gebildeter Affe, ja, der E.T.A. Hoffmann schreibt, dass halt jeder gebildet sein kann. Damals sind sogar die Affe gewesen oder so, ja. Das hat den Wilhelm Hauff, den haben wir das letzte Mal gehabt, das hat den veranlasst dazu, selber so eine Affe-Geschichte zu schreiben. Oder wenn man noch weitergeht in der Geschichte, dann kommt man auf eine andere Geschichte. Das ist auch vom E.T.A. Hoffmann beeinflusst, das ist der Kafka, der jetzt auch 100 Jahre oder 100. Todestag, vielleicht haben Sie das auch mitgekriegt, das ist also Bericht einer Akademie, heißt es, glaube ich, ja. Also da kommt auch ein Affe vor. Also diese Tiergestalte, die sind sehr oft. Jetzt habe ich vorher was ganz anderes angesprochen und du hast es ganz kurz noch, weil du das auch gesprochen hast mit der Nacht oder so, ja. Du hast vorher schon angesprochen gehabt, das Unbewusste, das jetzt tatsächlich nicht beim Kant, ja. Das ist richtig, ja, aber zum Beispiel beim Schelling spielt das Unbewusste eine Rolle. Bei vielen Romantikern spielt das Unbewusste eine Rolle. Oder eben in den Nachtstücke, ja. Nee, der Freud hat vom Unbewussten gesprochen. Alltäglich spricht man vom Unterbewussten, aber das ist eigentlich falsch.
Ja, der ganze Kafka hat diese innere Schreibweise. Da ist eigentlich in seinen Texten nichts, was irgendwo an der Oberfläche ist. Er schreibt weit in der Tiefe, schreibt er in seinem Inneren und windet es nach außen. Das wäre natürlich ein eigener Abend, das zu zeigen. Aber wir können sagen, ohne E.T.A. Hoffmann wird es keinen Kafka geben. Oder hätte es dann ganz null neu erfinden müssen. Aber er steht ganz auf Kafka. Die ganze Art zu sehen, nämlich das, nicht das Äußere, sondern das Innere zu sehen. Gut, ich wollte geschwind die Inhaltsangaben, ein paar Wörter zu Inhalten noch. Wir haben dann nicht mehr so arg viel Zeit, weil ich zu lange gebraucht habe für den Kant offensichtlich. Aber der Kant ist schon wichtig, meine ich. Man muss die beiden Welten nebeneinander sehen. Die Welt der Fantasie und die Welt der Wissenschaft, ja, die beide berechtigt sind. Und dass nun die Welt der Fantasie berechtigt ist, auch bei Goethe selbst, der E.T. Hoffmann vollständig abgelehnt hat, so viel muss er ihm schon zugeben, das ist schon auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Also ganz kurz zu Sandmann. Ein kleiner Junge erlebt, wie sein Vater, der Junge heißt, du weißt immer die Namen.
Nathanael.
Nathanael.
Ist übrigens eine Form, also das heißt, das kommt aus dem Hebräischen, Gott hat's gegeben. Das gleiche gibt es im Lateinischen und da heißt das Wort Theodor. Und so hat er E.T.H. Hoffmann geheißen mit einem von seinen Stilen.
Theodor Wilhelm.
Okay, das ist bloß am Rand. Also Nathanael hat er geheißen.
Der Junge erlebt als Kind, wie an bestimmten Abenden, du musst jetzt ins Bett, sagt die Magd zu ihm. Du musst jetzt ins Bett und sag ganz schnell, der Sandmann kommt. Da sagt sie natürlich, der Sandmann kommt, wie man den Kindern sagt, der Sandmann kommt, du musst jetzt ins Bett. Ja, klar. Aber er erlebt nun den Sandmann. Jeden Abend hört er, wie da was die Treppe raufstampft. Und damals stellt er sich hinter den Vorhang und schaut, wer denn da die Treppe raufstampft. Und es ist ein Apotheker Coppelius, der da die Treppe raufstampft. Und dann kommt er zu seinem Vater und die machen seltsame Dinge und es knallt und stinkt und am Schluss ist sein Vater tot. Das ist sein Urerlebnis. Und er fragt die Amme, ja, die ihm immer gesagt hat, der Sandmann kommt. Wer ist denn der Sandmann? Und die sagt ihm, böse Kinder, holt der, reißt ihnen die Augen raus und gibt sie seinen Jungen zu fressen.
Dämonen sind.
Die sind im Mond und da kriegen es die Jungen zu fressen. Diese frühkindlichen Erlebnisse hat dieser Nathanael. Bitte, das Wort frühkindliche Erlebnisse stammt aus der modernen Psychologie. Das gab es damals noch nicht. Aber bis ins kleinste Detail hinein beobachtet E.T. Hoffmann die Abläufe, die frühkindlichen Abläufe und die Folgen davon ganz präzise und ganz klar. Es gibt nun verschiedene Dinge da drin, zum Beispiel, dass er durch ein Fernrohr, dass ihm dieser Coppelius, der dann als Optiker auftritt, und bei dem Herrn Spanzani, nachdem es da gebrannt hat und so weiter, das war alles weg, kriegt er ein Fernrohr, ein Teleskop und schaut da drüber und sieht nun eine Frau, eine wunderschöne junge Dame am Fenster sitzen und in die verliebt er sich vollständig. Er kriegt raus, dass sie damit die Tochter eines Professors ist, er studiert von einer seiner Professoren, die Olympia. Sie wirkt seltsam starr und was er nicht merkt, ist, dass sie kein Leben besitzt. Er tanzt mit ihr und die Mitstudenten lachen sich schier tot. Das ist keine Prinzessin, das ist keine Frau. Keine junge Frau. Das ist ein Automat. Ein Roboter, den er da hat. E.T. Hoffmann erfindet hier den Roboter. Den künstlichen Menschen. Den mechanisch künstlichen Menschen. Und stellt ihn dar. Aber er merkt das nicht. Und als er es merkt, wird er wahnsinnig. Ja. Die Augen spielen hier eine Rolle, auch dieses Fernglas, die Augen spielen eine Rolle. Und diese Augen, als er das bemerkt, man treibt ihn in den Wahnsinn. Als er in der Genesung ist und sich nun als Teil der Genesung in die Schwester seines Freundes verliebt und mit ihr sie heiraten will und mit ihr noch auf einen Turm hinaufgeht, da sieht er von diesem Turm herab einen kleinen Busch auf den Turm zu schreiten. Er nimmt das Fernrohr und schaut hinunter. Und da sieht er diese Augen wieder, die er gesehen hat. Und jetzt ist alles wieder da. Er packt seine künftige Braut und will sie vom Turm werfen, was ihm zum Glück nicht gelingt. Und als ihm das nicht gelingt, springt er selber hinunter und ist tot. Eine fürchterliche Geschichte, in der alles derartig psychologisch stimmt, dass E.T.A. Hoffmann die Menschen unglaublich genau beobachtet haben muss. Und die haben die Wirkung frühkindlicher Erlebnisse in dieser Geschichte drin. Ich habe es jetzt nur kurz gezeigt, aber auch hier ist es eine Fantasie. Da ist noch viel, viel mehr drin, das ist klar.
Du hast jetzt zweimal das Wort, also einmal moderne Psychologie und dann hast du jetzt nochmal das Wort psychologisch. Also es war, bloß um die Affinität auch zu zeigen, es war kein geringerer als der Sigmund Freud, der über diesen Sandmann ein Buch geschrieben hat, das heißt Das Unheimliche, ja, wo er das ganz genau analysiert hat und wo er das beschrieben hat. Also man merkt daran wieder, also dass sowohl das Unbewusste als auch das, was man, also Kindheitstrauma oder sowas, ja, das ist alles sowas, was hier eine Rolle spielt. Und das sind dann letztendlich, das sind dann einfach die Nachtstücke. Das ist bei E.T.A. Hoffmann.
Das war von unvorstellbarer Wirkung, selbst in der Wissenschaft, so eine Geschichte. Ja. Selbst in der Wissenschaft. Sigmund Freud, natürlich. Jetzt kommt die nächste Geschichte. Wir machen es ganz kurz, aber man kann doch einiges sehen, wo man einfach über Kant hinausgeht und siehe da, da hört die Welt nicht auf. Ja. Das ist jetzt die Geschichte des Fräulein von Scudery. Machen auch hier ganz, ganz kurz. In Paris findet eine Serie von Morden statt. Das Übereinstimmende bei diesen Serientäter, bei diesem Seltsamen, den niemand kennt, die Verwicklungen lasse ich jetzt alle weg, das ist die Tatsache, dass da Schmuck geraubt wird. Ja. Und das Fräulein von Scudery findet nun raus, wer ist dieser Mörder? Wer geht nun Leuten, die einen bestimmten Schmuck bei sich tragen, abends oder auf der Straße auch am Tag, und die Leute dann mit einem gezielten Stoß, mit einem Dolch, genau ins Herz hinein töten und dann den Schmuck mitnehmen? Wer ist das? Wer ist das? Es ist der Juwelier, der diesen Schmuck gemacht hat und nicht in der Lage ist, sein eigenes Geschöpf loslassen zu können. Ja. Eine unglaublich genaue Darstellung des Schöpfers zu seinem Kunstwerk. Ein Literat hat es leicht, wenn ich einen Roman schreibe, der wird gedruckt, dann gibt es ihn nachher 20.000 Mal, ist kein Problem. Aber ein Juwelier, der sieht den Schmuck wahrscheinlich nie wieder. Da hat er aber alles sein Herzblut reingesetzt. Da hat er seine gesamte Identität reingesetzt. In diesem Schmuck ist er selbst. Er muss ihn wieder haben. Er kann nicht leben ohne diesen Schmuck. Ein Phänomen, das natürlich längst wissenschaftliche Bezeichnungen hat, das beobachtet wird. So viel zur Fräulein von Scudery. Dann noch die Elixiere des Teufels, auch das nur ganz, ganz kurz. Es gibt eine Geschichte von E.T.A. Hoffmann, die heißt der Doppeltgänger.
Sie kennen, mit T.E. dazwischen.
Sie kennen also Doppelgänger. Ja, ich habe einen Doppelgänger, den habe ich wirklich, ich heiße Günter Benderli, ich kenne ihn, da habe einen Doppelgänger, der sieht ein bisschen anders aus wie ich allerdings, aber er ist ein Doppelgänger, hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Ja. Und es gibt sonst auch unzählige Übereinstimmungen in unserem Leben. Er war zum Beispiel Anhalter in Afghanistan, hat in Herat die Ruhr bekommen, wurde von Studenten gerettet. Ich war per Anhalter in Afghanistan, habe in Herat die Ruhr bekommen und wurde gerettet von Studenten. Und so geht es weiter. Es ist unglaublich. Das ist ein Doppelgänger, denn wir sind zwei ganz verschiedene Menschen. Der Doppelgänger ist ein Mensch, der doppelt vorhanden ist, der doppelt geht. Es sind zwei Personen, die dieselbe Identität haben. Und das ist das Thema von den Elixieren des Teufels. Wo eine Reliquie in einem Franziskanerkloster eine Gabe des Teufels ist, ein Wein, wenn man den trinkt, dann sind bestimmte Folgen davon da, unglücklich und so weiter. Man wird übermütig und man wird stolz und so weiter. Das ist nun in dieser Geschichte so, und ich will nur einen Inhalt sagen, der Held der ganzen Sache, ein Kapuzinermönch, der eine Dienstreise nach Rom machen soll und nun unterwegs an einem Wasserfall ankommt, und da sitzt ein Mann, und den will er, der sitzt gefährlich dort, und er greift nach ihm, um ihn zu halten, dass nichts passiert, dass er nicht runterfliegt. In dem Moment, wie er nach ihm greift, fliegt er runter. Und ab diesem Moment gibt es in diesem unglaublich spannenden Roman zwei Identitäten, die eine Person sind. Nein, zwei Personen, die eine Identität sind. Das ist ebenfalls ein Doppelgänger. Sie kennen vielleicht in der Quantenphysik dieses Rätsel, dass wenn ich einen Lichtquant teile und die beiden Teile in verschiedene Richtungen jage, ja, und die sind tausende von Kilometern voneinander weg, und ich lenke eines dieser beiden Teile mit einem Magnet von seiner Bahn ab, dann wird auch das andere abgelenkt. E.T.A. Hoffmann hat diesen rätselhaften physikalischen Vorgang längst begriffen, bevor es überhaupt irgendwie an Quantenphysik nur zu denken war. Aber dass es Dinge gibt, die einen Menschen beeinflussen, der beides, der Schicksale hat, seltsamerweise, ja, dass ein Mensch zum Doppelgänger wird eines anderen Menschen. Ja gut, das ist, wäre jetzt mal ganz kurz nur noch ein Blick gewesen damit wir über alle, die da stehen, gesprochen haben. Ja, wir haben noch Zeit.
Bloß nur als Ergänzung, auch mit diesem Doppelgänger ist der E.T. Hoffmann folgenreich gewesen. Also dieses Motiv kommt schon in der Romantik, kommt schon bei Jean-Paul immer wieder vor. Also die Flegeljahre, der Siebenkäse, spielt überall Doppelgänger. Doppelgänger eine Rolle, aber das Phänomen, ihr kennt es auch aus der Literatur, Robert Louis Stevenson heißt der Autor, jetzt weiß ich nicht, einer ist Dr. Jekyll and Mr. Hyde, also diese Schizophrenie, also hier hat einfach der E.T.A. Hoffmann wahnsinnig viel gesehen. Also wir haben jetzt im Grunde genommen, habe ich mir aufgeschrieben, drei Sachen, also das eine war die Nachtseite, die es wirklich tatsächlich gibt, also trotz Kant und gegen Kant auch gesprochen. Ja. Dann, das hast du ganz kurz angesprochen, diese Vorstellung vom Roboter, also das hat früher in der Romantik, hat es die Automate. Also die Olympia ist so eine Gestalt, ist so ein Automat. Oder halt jetzt drittens dieser Doppelgänger. Also Vorstellungen, die ungeheuer wirksam worden sind, gerade auch in der Literatur. Und wo das, was ich am Anfang gesagt habe, wo tatsächlich der Fall ist, also wo man merkt, also der E.T.H. Hoffmann ist da unheimlich wirkungsvoll gewesen. Und der E.T.H. Hoffmann ist das von Anfang an gewesen, also es gab Zeitgenossen, zum Beispiel der Heinrich Heine ist so ein Mann. Und ich möchte jetzt schließen mit einer recht persönlichen Geschichte. Ich habe also diese Geschichte vom Sandmann, die habe ich relativ früh, ich habe mal eine Zeit lang habe ich mal gehabt, in den ganz frühen Büchern, die ich hatte, habe ich mir reingeschrieben, wann ich die gelesen habe. Ja. Und das war 1977, also das ist schon Urzeit daher. Ja. Da habe ich, aber die Gestalt der Olympia, das ist für mich sowas Großartiges gewesen. Ja. Wie kann man sowas schreiben? Ja. Und ich habe die Geschichte wieder gelesen und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich verstand es nicht. Ich verstehe das Ding nicht. Ich weiß nicht, was der da damit ausdrücken will. Ja, ja ich habe Brüche gesehen in der Geschichte. Also meine Frau hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Also Betty hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja. Das ist beim E.T.H. Hoffmann ist das zum Teil ganz bewusst so. Also diese Brüche, und da ist er auch ungeheuer modern oder so. Ja. Also das ist einfach da. Und das ist sowas gewesen. Also wo ich denke, also da habe ich früher... Ich habe das wahrscheinlich von der Geschichte gar nichts kapiert, ja, aber ich habe das gelesen und das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann später bin ich vollkommen durcheinander gekommen. Ja. Und ich möchte jetzt eigentlich schließen mit einem Zitat von Heinrich Heine. Der war jemand, wo sich mit E.T.H. Hoffmann auseinandergesetzt hat. Ja. Und er hat etwas Wesentliches gesehen. Und zwar der E.T.H. Hoffmann hat auch noch ein, das besprechen wir heute nicht, das ein Werk geschrieben, das heißt Die Prinzessin Brambilla. Ja. Und da sagt er, wenn man die Prinzessin Brambilla liest, dann verliert man den Verstand, es sei denn, man hat keinen Verstand. Ja. Also, und das ist so punktuell, ist das wirklich treffend. Aber jetzt
du wolltest noch das Wort. Einen ganz versöhnlichen Schluss bringen, der wieder uns runterholt in die ganz banale Ebene der Fernsehwelt, nämlich die Geschichte des Dinner for One. Dinner for One ist ja eine, Sie kennen alle Dinner for One? Alle, ja klar.
Silvester.
Ein Silvester, aber wir haben eine Runde von Toten. Ja? Eine Runde von Toten. Wir haben den Diener, der jedem Essen serviert, jedem Toten Essen serviert. Und dann haben wir einen Lebenden, der tatsächlich isst. Das ist schon eine seltsame Geschichte. Die Unheimlichkeit dieser Geschichte wird hier überspielt, durch das, dass der dauernd über den Tigerkopf da stirbt. Aber das Unheimliche dieser Geschichte wird uns letztlich nicht bewusst. Ja. Die Geschichte ist äußerst unheimlich, ja. Dass jemand, das ist das Element der Zeit, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr mit Toten zusammen isst, opulente Mahlzeiten von einem Diener serviert. Und diese Geschichte ist von E.T.H. Hoffmann. Ja. Hauff hat sie übernommen. Und dann hat es irgendein gescheiter Fernsehmensch halt gemerkt, da kann man was draus machen. Und hat ja auch was sehr Schönes draus gemacht, aber etwas ganz anderes. Ja. Die Geschichte bei E.T.H. Hoffmann ist schon eine sehr tiefe Geschichte. Nur ein kleines Element in einem Roman, aber auch die kleinsten Teile bei E.T.H. Hoffmann, unglaublich. So, ich habe gesprochen.
Ja, danke, dass du da warst. Gut. Auch miteinander zu sprechen. Also es ist oft so, also du hast, glaube ich, das angesprochen. Also man täte das literarische Seminar auch sowieso machen, auch wenn gar keine Leute kommen. Wir haben schon festgestellt, also wir täte das alle schon wegen uns machen. Ja, also das macht einfach unheimlich Spaß.
Aber das war kein Rausch.
Nein, nein.
Kommt zum nächsten Mal ruhig wieder. Das ist ein Bild drauf, nicht, was wir nächstes Mal machen.
Neu, das wissen wir noch nicht.
Aber München.
Warte mal, geschwind. Ich kann eine Geschichte erzählen. Also wir haben ja, das wisst ihr, in Basicheim das literarisch, da haben wir das literarisch-religiöses Gespräch.
Da war ich noch religiös.
Da war ich noch Lehrer, da war ich noch Pfarrer, ja, okay, ja, da war ich noch im Dienst. Und da haben wir das initiiert, ja, und da habe ich einen Vorgesetzten gehabt, also ich war in Basicheim, das ist Dekanatsort, und da war der Dekan am Ort, und der hat mir irgendwann einmal zur Seite genommen und hat gesagt, Herr Tuffensammer, in Ihre literarisch-religiöse Gespräche, das ist ja schon interessant, aber ihr nehmt immer bloß alte Autoren, nehmt doch mal ein Lebendiges, ja. Und da bin ich jetzt, ich bin ein bisschen auf Skepsis gestoßen beim Günter Bendele, weil er kennt
der
Martin Walser nicht,
und er kennt das Siegfried.
Wollen wir auch nicht jetzt drüber sprechen. Also,
schon tot.
Wir haben das im Blick. Also mir ist immer noch die Kritik von meinem damaligen Chef im Hinterkopf. Also wir haben über Novalis gemacht, wir haben über Wilhelm Hauff gemacht, wir haben über Goethe gemacht, wir haben also alles Mögliche gemacht. Aber wir sind eigentlich nicht so wirklich in der Gegenwart angekommen, und da hat mein Chef einfach recht.
Ich möchte dazu sagen, ja, bloß der Walser ist auch schon tot.
Ja.
Also es ist halt das Problem, wenn man einen lebenden Autor hat, dann ist die Distanz sehr schwierig, Distanz zu kriegen. Und auch schwer vorauszusetzen, dass er bekannt ist. Ja. Und die moderne Literatur ist ohnehin nicht leicht zu lesen. Mögen wir auch schon, aber das ist eine sehr, sehr harte Aufgabe. Darum nimmt man in solchen Gesprächen, und haben wir ja auch damals in Basicheim natürlich frühere Autoren genommen. Also es ist schon sehr schwer, über einen jetzt lebenden Autor zu reden. Fairerweise müsste man ihn herholen, er müsste selber reden und lesen. Und das wird ja auch gemacht. Man kann sich's mal überlegen.
Ihr habt doch über der Umberto Eco gemacht.
Bitte?
Ihr habt in Basicheim der Umberto Eco gemacht.
Der ist in der Zwischenzeit auch schon tot.
Also, was ist ein literarisches Gespräch? Ein literarisches Gespräch ist ein Gespräch, das über sich selbst hinausweist.
Ja, wenn es das da hat, wäre es schön.
Und das kann man bei euch ja jetzt auch wirklich sagen. Und es ist ja, wie ihr sagt, ihr hättet das ja auch ganz ohne uns gemacht. Das ist dann wie so ein Glas, wo es drin schneit, wo man ein bisschen schüttelt und dann fängt es da auch drin zu schneien. Und so haben wir jetzt an euch da teilgenommen. Und ich hab wahnsinnig viel jetzt auch von diesem E.T.A. Hoffmann auch mitgekriegt und überhaupt mal kapiert. Und bevor ihr da was von Kafka gesagt habt, habe ich schon gedacht, das ist ja alles Kafka, was der da macht.
Absolut Kafka ist.
Es gibt übrigens im Französischen gibt's ein Wort, also wir sprechen im Deutschen von Kafkaesque, ja, das ist so eine Redewendung, ja, und im Französischen gibt's ein Wort, das heißt Hoffmannique. Ja, also
das ist genau das Gleiche.
Also von daher sieht man einfach die Affinität, die tatsächlich besteht. Ja. Und wenn du jetzt an den Kafka denkst, hast, obwohl der E.T. Hoffmann gehört, hast, dann hast du recht.
Doch schön.
Hat ihr denn schon Kafka?
Hä? Nee, der wurde nicht gehört.
Der ist aber auch schon tot.
Also, ich würde dringend abraten.
Der ist schon 100 Jahre tot.
Ich würde dringend abraten, einen lebenden Autor zu lesen.
Ja.
Ihr findet nur einen Haufen.
Ja.
Da bin ich mir ganz sicher. Und so wie das Gespräch über sich selbst hinausweist, so wird es dann auch aufs nächste Jahr wieder hinweisen. Und da hoffen wir, dass wir euch wiederholen. Wir haben ja diesen Ring, wenn wir den drehen, dann fährt unser Bürgermeister hin und den Günter Bendele. Aber den drehen wir nur ganz leise und wir denken nichts dabei. Solange er von selber kommt, lassen wir natürlich von selber kommen.
Und da sitzt mein Sohn, der mich Fahrer hat.
So möchte ich euch jetzt im Namen von uns alle ganz, ganz herzlich danken und wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr das wiederholt. Und ihr kennt von mir aus auch Nummern über der ETH Hoffmann-Schwenzer. Es ist immer interessant, euch zuzuhören. Vielen herzlichen Dank.